Zum monatlichen Bibelgespräch bei Radio Horeb begrüßt Sie ganz herzlich Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns dann auch, wenn Sie gleich sich im Bibelgespräch beteiligen, unsere Runde noch etwas erweitern. Am vergangenen Sonntag haben wir das Fest Taufe des Herrn gefeiert. Das steht so an der Schwelle zwischen der Weihnachtszeit und dem Jahreskreis. Es ist gleichzeitig der erste Sonntag im regulären Jahreskreis, sodass wir am kommenden Sonntag dann bereits wieder den zweiten Sonntag im Jahreskreis feiern. Und wir werden gleich hören, dass das Evangelium, das uns dann in der Heiligen Messe begegnen wird, direkt anschließt an das Fest Taufe des Herrn. Wir können also so etwas in der Atmosphäre noch bleiben am Jordan, die wir am vergangenen Sonntag so mit uns genommen haben, und können dann von dort aus weitergehen. Ich begrüße an dieser Stelle jetzt die Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung, die uns durch dieses Bibelgespräch mit begleiten. Es sind Mutter Maria Theresia. Grüß dich, Mutter Theresia.
Grüß dich, Gabi.
Und Schwester Franziska Katharina. Hallo, Schwester Franziska.
Ja, hallo und grüß Gott.
Dann nehmen wir doch jetzt gleich denjenigen mit hinein, der wieder dieses Bibelgespräch leiten soll, unsere Herzen öffnen und auch unser Verstehen lenken. Und Mutter Theresia wird mit einem Gebet nun den Heiligen Geist bitten, bei uns zu sein.
Heiliger Geist, du bist das Licht, das jeden Menschen erleuchten möchte. Wir bitten dich und laden dich ein, jetzt in dieser Stunde bei uns zu sein, unser Herz zu öffnen, unseren Verstand zu erleuchten und unseren Willen derart zu lenken, dass wir Hörende sind, dass wir nicht nur nach deinem Willen fragen, sondern ihn auch in unserem Leben umsetzen. Du schenkst uns immer wieder dein Wort, das Wort, das uns zu Herzen gehen soll und auch will. Denn wir möchten das Wort Gottes aufnehmen, aber das Wort Gottes möchte auch zu uns kommen. Wir bitten dich jetzt um dein Licht. Amen.
Amen. Im Evangelium werden wir am Sonntag und damit auch jetzt mitgenommen von einem, den die kirchliche Tradition immer als einen Augenzeugen dieser Geschehnisse selbst gesehen hat, nämlich von Johannes, dem Evangelisten. Aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums ist der Text genommen, den wir jetzt betrachten, und zwar dort die Verse 35 bis 42. Wenn Sie im Schott danach suchen, müssen Sie den Schott vom zweiten, also die vom Lesejahr B nehmen. Also die, wir sind ins Jahr B gewechselt. Das ist der grüne kleine Schott. Und dort finden Sie dann den zweiten Sonntag im Jahreskreis, wenn Sie blättern. Johannes 1, 35 bis 42. Hören wir jetzt Schwester Franziska, die uns den Text vortragen wird.
In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus.
Soweit die Worte des Johannesevangeliums. Wir hören etwas Musik und können nun diese Worte in uns fallen lassen und schauen, was sie in uns bewegen möchten. Wir haben den Text des Evangeliums gehört, das wir am kommenden Sonntag auch in der Kirche hören werden. Johannes 1, 35 bis 42, die Szene am Jordan, wo Jesus vorbeigeht und die zwei Jünger des Johannes ihm folgen. Hören wir jetzt zunächst einmal, was uns als erstes so angesprochen hat beim Hören dieses Textes. Schwester Franziska, machst du den Anfang?
Ja, es ist schwierig zu sagen, was als erstes, weil es so viel ist und das Evangelium ja auch so vertraut ist. Ich liebe dieses Evangelium sehr, weil es für mich eigentlich ein Beziehungsevangelium ist. Da geht es sehr viel um Beziehungen zwischen den Menschen und Jesus. Sehr viel Bewegung ist in diesem Evangelium und in diesen 8 Versen passiert eigentlich sehr viel. Und ich habe jetzt mal in der Musikpause mal drauf geschaut, was Jesus eigentlich tut. Und es ist eigentlich erstaunlich, wenn man sich mal die Verben anschaut. Jesus kam, also geht vorüber. Ich würde da sagen, er kam vorbei. Also Jesus taucht auf der Bildfläche auf. Er kommt vorbei in der Nähe der Jünger des Johannes und des Johannes. Also er kommt vorbei. Und als die beiden Jünger Jesus folgten, wendet er sich um. Also wer ihm folgt, wird von ihm bemerkt. Er wendet sich um. Und als er sah, dass sie ihm folgten, heißt es, er fragte er sie. Also er sieht, dass sie ihm folgen und er geht auf sie zu, würde ich sagen. Also er geht nicht weiter und lässt sie hinterher marschieren, sondern er fragt sie ganz konkret, was wollt ihr? Und nachdem sie fragen, wo wohnst du, sagt er, kommt und seht. Er lädt sie ein. Und sie gingen mit ihm und verbrachten den Rest des Tages miteinander. Und später heißt es, als Andreas seinen Bruder Simon zu ihm bringt, heißt es, Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, du sollst Kephas heißen. Also Jesus blickt ihn an, gibt ihm einen neuen Namen. Bei den beiden Jüngern, er wendet sich ihnen zu und er lädt sie ein. Also das sind ganz für mich ganz persönliche Gesten, die auch ganz persönlich gemeint sind. Es sind keine allgemeinen Begriffe, sondern Jesus ist ja auf gleicher Augenhöhe mit den Jüngern, die er mit sich nimmt, denen er zeigt, wo er wohnt. Und es ist schade, dass in dem Evangelium nicht berichtet wird, was die beiden Jüngern sehen. Es muss ja eine ganz wunderbare Begegnung gewesen sein, dass sie nachher sagen, wir haben den Messias gefunden. Woran haben sie ihn erkannt? Es wäre schön gewesen, da mal in das Fenster hineingucken zu können, was da jetzt eigentlich in dieser gemeinsamen Zeit geschehen ist mit den beiden Jüngern. Aber das bleibt ihr Geheimnis, so wie es bei uns auch unser Geheimnis bleibt, wie unsere Beziehung zu Jesus aussieht. Aber dieses Evangelium bringt mir Jesus so nahe, weil er so menschlich reagiert und doch gleich als Sohn Gottes wohl auch handelt, sonst hätten die Jünger ja nicht sagen können, er ist der Gesalbte, der Messias. Insofern ist es ein Evangelium, was mich persönlich sehr anspricht, weil mir hier Jesus in diesem Schriftwort ganz nahe kommt und ich mich sehr angesprochen fühle, auch im Vergleich so zu meinem Berufungsweg, aber auch zu meinem Nachfolgeweg, der ja weitergeht. Das ist mal mein erster Eindruck.
Danke, Schwester Franziska und Mutter Theresia.
Ich habe vor Augen, wie der Johannes seinen Blick auf Jesus richtet. Also das war mit Sicherheit jetzt nicht nur so ein Anschauen oder so ein Bemerken oder da geht einer und dem schaue ich mal nach, sondern Johannes muss den Blick von Jesus auch in sich aufgenommen haben. Ich habe mal einen Film gesehen Und da ist das so wunderschön dargestellt, wie Johannes, der zuvor mit seinen Jüngern spricht, wie er plötzlich verstummt, wie er auf diesen Mann schaut, der da in einiger Entfernung vorbeigeht. Und dieser Mann blickt auch Johannes an. Also Jesus und Johannes schauen sich an, wortlos. Und Johannes, bei dieser Szene kommt eine Ergriffenheit durch, die man so richtig spüren kann. Johannes, er sieht nichts mehr, er hört nichts mehr, er ist ganz gebannt durch diesen Blick, den die beiden austauschen. Und in einer prophetischen Voraussage, das Lamm Gottes. Das Lamm Gottes, das wir bis heute, bis in unsere Eucharistiefeier hinein aufgenommen haben. Seht das Lamm Gottes. Und Lamm Gottes, das erinnert ja an geschlachtet werden, an hingegeben werden. Das Lamm, das makellose Lamm. Das fällt Johannes ein, als er Jesus sieht. Und die beiden Jünger müssen genau gespürt haben, dass das nicht nur so eine Bemerkung war, sondern anscheinend ist diese Ergriffenheit auf die beiden übergegangen. So, das ist so meine Interpretation. Denn wortlos verlassen sie ihren Meister. Also bis dahin war ja Johannes für sie eine Orientierung. Und sie können eigentlich nichts anderes mehr tun, als Jesus nachlaufen. Also dieses angezogen werden von Jesus, das ist ja schon etwas, was wir Menschen auch immer wieder erfahren, bei Bekehrungen zum Beispiel, oder Menschen, die ganz plötzlich so ergriffen werden von zum Beispiel der Eucharistie, der Anschauung der Hostie. Da ist irgendwas, was sie sich nicht erklären können, aber sie werden getroffen und können nicht mehr anders, als dass sie nun Jesus hinterher marschieren. Und auch für mich ist das so schön vorstellbar, wie Jesus sich umwendet. Jesus wandte sich um. Also auch eine ganz bewusste Geste. Und er nimmt die beiden wahr. Er schaut nicht gerade mal so zurück oder so unbewusst, sondern er wandte sich um, eine ganz starke Geste. Und er schaut seinerseits diese beiden Jünger an. Und diese beiden Jünger, sie wissen auch nicht großartig jetzt zu begründen, warum sie ihm nachlaufen, was wollt ihr? Sie wollen nur noch bei ihm sein. Das ist mein erster Beitrag.
Mhm. Dankeschön, Mutter Theresia. Und mir geht's ähnlich wie euch. Ich finde dieses Evangelium irgendwie besonders berührend. Ich kann mir diese Szene auch wirklich so richtig bildlich vorstellen, die da am Jordan stattfindet. Vielleicht liegt das auch daran, man spielt wirklich durch, dass das jemand geschrieben haben muss, der dabei war. Eben wegen dieser Sätze zum Beispiel wie, aber Jesus wandte sich um. Das ist für das Verständnis des Textes eigentlich nicht wirklich wichtig. Er hätte auch nur einfach sagen können, als Jesus sah, dass sie ihm folgten. Also da sind so kleine Nebenbemerkungen drin, die ganz karg sind, aber irgendwie so ganz genau treffen, dass ich mir einfach nichts anderes vorstellen kann, als dass das wirklich jemand auf jemanden zurückgehen muss, der wirklich dabei war. Auch dieses Berührtsein, das empfinde ich auch ganz stark in diesem Text. Und ich glaube, dass das so das Evangelium ist, das von dem Menschen spricht, der von Gott berührt wird, also der ihn vorbeigehen sieht, vielleicht von jemand anderes auf ihn hingewiesen wird und den dann ein Blick trifft, dem er verfällt, also dem er dann kann gar nicht mehr anders als dem dann nachgehen. So ist das mein Eindruck. Ich habe auch das Gefühl, dass die Jünger, als sie gefragt werden, was wollt ihr, vielleicht auch erst mal ein bisschen verlegen sind. Also die Frage, wo wohnst du, ist ja, es klingt fast ein wenig verlegen um eine Antwort, aber auf der anderen Seite drückt sie auch genau das aus. Sie wollen einfach, sie drücken damit aus, sie wollen bei ihm sein. Sie möchten gerne da sein, wo er ist. Und sie dürfen das dann auch. Und dann fällt mir auch auf, dass in dem Text nicht genau eben beschrieben wird, wie Schwester Franziska schon sagte, was da genau passiert, was sie da genau sehen. Aber vielleicht ist das auch ganz bewusst so, weil jeder, wenn er bei Jesus ist, sieht dann das Seine. Das sind dann nicht, ja, der Evangelist, das finde ich irgendwie schön, der stülpt uns nicht sein eigenes Erleben über, sondern er ist da auch ganz karg und lässt dann eben Raum für die eigene Begegnung. Ja, genau. Und aber was sicher ist und was klar ist, das sehe ich auch so, dass die beiden so berührt worden sind, dass sie verstehen, das ist der Messias, das ist der, auf den alle warten. Da muss eine ganz intensive Begegnung stattgefunden haben. Und dann vielleicht noch den Blick auf den letzten Teil, den haben wir noch gar nicht so angeschaut, dass sie dann gleich auch zu Missionaren werden. Also dass die erste Berührung mit dem Herrn führt dazu, dass sie weitererzählen, also sofort das weitergeben. Genau, an Simon. Das sind so auch die Gedanken, eigentlich ähnlich bei uns allen dreien, denke ich, die mir so beim ersten Lesen kamen. Also das Evangelium von dem Menschen, der von Gott berührt wird, von der Begegnung mit Jesus berührt ist und bei ihm sein möchte, ihn sucht, und Gott, Jesus, lädt uns ein dazu. Wir hören jetzt noch etwas Musik, können dann vielleicht noch den einen oder anderen Punkt etwas detaillierter ansprechen. Aber wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch etwas Bestimmtes aus diesem Evangelium herauslesen oder wenn Sie Ihr Leben darin wiedergespiegelt sehen, wenn Sie noch etwas ergänzen möchten, dann können Sie jetzt sehr gerne anrufen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Also die Hörernummer von Radio Horeb ist die 089 517 008 008. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie bitte vorweg die Vorwahl 0049 und dann geht's weiter mit 89517 008 008. Also herzlich willkommen bei uns in diesem Bibelgespräch. Agnus Dei, das Lied zeigt auch das, was wir empfinden, wenn wir dieses Evangelium hören, dass wir das eben auf eine Herzmitte unserer Heiligen Messe auch hindeutet, eben das Lamm Gottes. Wir haben gehört, wie Johannes der Täufer eben diesen Satz gesagt hat, seht das Lamm Gottes. Wir sprechen über das Evangelium, das wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören werden mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Die Hörernummer ist 089 517 008 008, wenn Sie sich beteiligen möchten an diesem Bibelgespräch. Und Schwester Scholastica ruft uns aus Bonn an. Ich grüße Sie, Schwester Scholastica.
Ja, zum Beispiel, wenn ich bei der Betrachtung bin und sitze ganz still da, da habe ich auch manchmal das Gefühl, er schaut mich an, aber ich kenne ihn nicht. Und trotzdem laufe ich hinter ihn her. Oder wenn ich die Heilige Kommunion täglich empfange, da weiß ich manchmal nicht, ja, wirst du jetzt bestärkt, wirst du nicht gestärkt. Aber am meisten ist für mich halt, dass ich bei der Betrachtung ihm doch sehr nah bin. Und trotzdem manchmal kenne ich ihn nicht. Also wir haben auch jede Woche Bibelgespräch, Freitag, und wir besprechen das heute, ne? Und das, wir müssen uns vorher unseren Beitrag schon überlegen. Und wie gesagt, für mich ist einfach das Wort auch, Jesus schaut um. Er schaut sich doch, ich glaube, er schaut sich immer nach uns um. Das wollte ich nur gesagt haben.
Vielen herzlichen Dank, Schwester Scholastica. Ja? Alles Gute
nach Bonn. Also für mich war der Mittelpunkt einfach, oder die Hauptsache, er schaut sich immer mal nach ihr um. Aber ich kenne ihn nicht, ne? Ich glaube, ich lerne ihn erst richtig kennen in der Ewigkeit, ne?
Ja, ich denke, das ist etwas, was viele wahrscheinlich empfinden, dass Jesus auf der einen Seite so nah ist, auch spürbar nah, ja. Und dann doch wieder der große Unbekannte, der, ja. Genau, der, nach dem wir immer weiter suchen, nicht? Und wo wir immer fragen, ja. Wo wohnst
also
du, wo bist du?
Ich fand die Auslegung ganz toll. Ich höre immer Horeb. Und ich finde das ganz toll, das Evangelium, ne?
Also ja.
Das ist für mich das, besonders der Satz, wo wohnst du? Ne? Die waren doch einfach so ängstlich gewesen. Sie wollten was wissen und ich weiß es nicht, wie es denen untereinander ging. Ne?
Mhm.
Ja, aber für mich ist das einfach, war das ein tolles Evangelium. Und ich fühlte mich einfach verpflichtet, mal anzurufen. Ne?
Vielen Dank, dass ja. Sie es getan haben, ja. Schwester Scholastika.
Ja, Gottes Segen danke Ihnen. Wieder.
Mhm. Mutter Theresia und Schwester Franziska, vielleicht noch, es ist schon so, nicht? Die Schwester, was Schwester Scholastika sagte, ist, es bleibt immer noch dieses Geheimnis, wo wir uns so hinterher tasten. Aber Jesus läuft nicht weg, er dreht sich immer wieder um und wartet auf uns.
Ja, und er führt uns auch immer wieder dorthin, wo er wohnt. Also natürlich die himmlischen Wohnungen, da sind wir jetzt noch ein bisschen weit entfernt, leider. Von diesen Wohnungen, die er uns bereitet hat, wo wir dann ganz bei ihm sein werden. Aber er lädt uns ja immer wieder ein, zu ihm zu kommen. Für mich ist es einerseits natürlich auch, jetzt, um es ins Heute zu übertragen, dort, wo er im Tabernakel ist, wo er wohnt, also immer wieder in eine Kirche zu gehen, um ihm dort nahe zu sein. Aber er wohnt ja auch in meinem Herzen, vor allem wenn ich tagtäglich die Eucharistie empfange, wohnt er in mir. Das heißt, ich kann in mich gehen, in der Betrachtung, in der Meditation, kann ich mich darum bemühen, offen zu sein für die Begegnung mit ihm. Also er zeigt uns ja immer wieder einen Zipfel von ihm. Und unsere Sehnsucht, die ist so groß nach ihm, dass wir immer wieder nach diesem Zipfel auch greifen. Und ich denke schon, es bleibt nicht nur bei diesem Zipfel, sondern wenn wir es Tag für Tag auch einüben, in Beziehung mit ihm zu leben, dass wir ihn dann auch tatsächlich immer mehr kennenlernen und immer besser kennenlernen. Aber in dem Bewusstsein, ich werde ihn nie ganz so sehen, wie er ist. Es bleibt immer noch ein großes Geheimnis, sein Inneres, das sehe ich nicht, da komme ich schwer hin. Aber wir üben uns ja letztendlich auch in unserem Leben ein, ihm dann einmal so zu begegnen, dass uns die Augen aufgehen werden.
Ja, danke, Schwester Franziska. Und nun begrüße ich Herrn Paul, der uns aus Wiesburg anruft, bei Nördlingen. Grüße Sie, Herr Paul.
Ja, grüß Gott. Ja, ich habe bei dem Text jetzt wieder, wo es heißt, Johannes sagt und zeigt auf Jesus, siehe das Lamm Gottes. Jetzt habe ich das mal übersetzt bekommen, dass das Wort, es gibt ja da immer Übersetzungsfehler oder zweideutige Übersetzung, dass das Wort auch Esel, also Christus, der Lastesel Gottes ist. Jetzt, wenn man das ich sehe das oft auch so, weil beim Lamm Gottes denkt man immer gleich, das ist der, was sich Christus, der sich für uns, was ja alles stimmt, hingegeben hat, am Kreuz geschlachtet wurde, sein Blut für uns vergossen hat. Aber es ist vielleicht auch so, gerade für viele Kranke und Leute, die behindert sind, dass Christus ja auch die Last trägt. Das ist immer so Stütze, wenn ich das so sehe, Christus trägt die Last der Krankheit und der Sünde, die trägt er auch. Und da wollte ich mal wissen, wieso das eigentlich nie so, also immer nur als Lamm übersetzt wurde. Also es hat mal ein Priester zu mir gesagt, dass das zwei Bedeutungen hätte. Aber ich höre eigentlich bloß immer, dass man das so übersetzt, als Lamm Gottes dann.
Also ich gestehe, ich habe es noch nicht anders übersetzt gehört als eben Lamm, aber ich bin jetzt auch keine Fachfrau, vielleicht wissen Schwester Franziska oder Mutter Theresia mehr.
Also die andere Übersetzung, die ist mir auch unbekannt. Und ich denke, dadurch, dass sie halt bis hinein in unsere Zeit und bis hinein in unsere Eucharistiefeier, dass uns dieses Lamm Gottes halt doch sehr vertraut ist. Natürlich, das andere, das stimmt auch, denn er sagt ja, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr Lasten zu tragen habt, kommt alle zu mir. Ich will euch erquicken, also ich will euch helfen, eure Last zu tragen, oder ich trage den größten Teil eurer Last, wenn ihr mir Vertrauen schenkt. Das ist natürlich auch ein sehr schöner Gedanke, aber von der Übersetzung her wüsste ich jetzt auch nichts anderes.
Hm. Okay, aber wir nehmen mit, dass, Herr Paul, dass der Kerngedanke, der dahinter steht, auf jeden Fall, ja, auch auf jeden Fall für uns zutreffend ist, dass Jesus derjenige ist, der unsere Lasten auch mitträgt. Also nicht in dem Sinn von dummer Esel, sondern eben dem sehr wertvollen Tier der dortigen Region. Da ist der Esel ja sehr geschätzt, weil er eben auch, weil er auch große Trockenheit übersteht, sehr zäh ist, mit wenig auskommt und so. Also ein Tier, das dort sehr geschätzt wird. Und das eben auch für seine Körpergröße sehr viele Lasten tragen kann. Insofern können wir jetzt zu dieser Übersetzung nicht viel sagen, aber vom Inhalt her passt es ja gut. Vielen herzlichen Dank, dass Sie es mit eingebracht haben. Ja. Dankeschön.
Vielen Dank für Ihre Sendung. Gottes Segen für Sie.
Ja. Ihnen auch.
Danke.
089 517 008 008, das ist die Hörernummer, unter der Sie uns erreichen können, wenn Sie mitsprechen möchten im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir sprechen über das Evangelium des kommenden Sonntags, zweiter Sonntag im Jahreskreis, Johannes 1, die Verse 35 bis 42. Und wir haben öfter gesagt jetzt, ja, wir fragen, die Jünger fragen Jesus, wo wohnst du? Im tiefsten bedeutet das ja die Frage, wir möchten bei dir sein, Jesus. Wenn ich frage, wo wohnst du, dann ein Kind, wenn ein Kind ein anderes Kind fragt, wo wohnst du, dann möchte es in aller Regel wissen, wo der andere ist, um ihn vielleicht dann dort zu finden. Wo seht ihr das denn heute? Was könnten wir sein? Ein paar Punkte haben wir schon genannt. Wo wohnt Jesus denn heute für uns? Eucharistie wurde genannt, ganz klar. Gerade in diesem Evangelium mit dem Lamm Gottes ist uns das besonders nah. Also Jesus wohnt da, wo die Eucharistie ist, aber wo vielleicht sonst noch?
Vielleicht darf ich da die Teresa von Avila zitieren. Und zwar schreibt sie, ihr werdet über mich lachen, wenn ich das jetzt so sage. Aber wenn ich damals schon gewusst hätte, welch großer König in meiner Seele wohnt, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Jedenfalls wäre ich manchmal bei ihm geblieben und hätte mich darum bemüht, dass es nicht so schmutzig ist. Also das ist doch eine sehr anschauliche Aussage von ihr. Dieses Erkennen, dass Christus, dass Jesus nicht weit von uns weg ist, sondern im Gegenteil, dass er in unserem Innersten wohnt und dass es auf uns ankommt, ihn nicht allein zu lassen, also ihn wahrzunehmen, in seiner Gegenwart zu leben. Immer wieder, ich meine so, durchgängig können wir das überhaupt nicht leben, das kann kein Mensch. Aber immer wieder und immer öfter daran denken, dass Gott alles durchdringt, dass er unsere Seele durchdringt, das ist für mich ein sehr schöner Gedanke, den Teresa da so anschaulich aufgeschrieben hat.
Also Gott wohnt in der Eucharistie, in der eigenen Seele. Ich denke, jeder hat so seine Begegnungspunkte auch. Also zum Beispiel ist er so manchem auch da begegnet, wo er vielleicht einem Menschen, der arm war oder leidend war, geholfen hat. Also in der Begegnung mit anderen Menschen, besonders da, wo Liebe Hingabe ist, da, denke ich, kann man ihn auch finden.
Also ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ich kann Jesus überall finden, wenn ich ihn danach frage, wo wohnst du? Ich kann ihn in der ganzen Schöpfung finden, ich kann ihn im Wort Gottes, also in der Bibel finden, ich kann ihn in der Begegnung mit den Menschen finden. Und wenn ich sage, er wohnt in mir, heißt es ja auch, er wohnt in meinem Nächsten, dort kann ich ihm auch begegnen. Das setzt natürlich meine Offenheit voraus, dass ich danach suche, danach frage. Also dass ich vielleicht genau diese Frage stelle, Jesus, wo wohnst du? Und dann werde ich ihn überall dort finden, wo ich jetzt bin. Aber das setzt meine Frage voraus oder auch vielleicht meine Aufmerksamkeit, auch meine Offenheit, dass ich überhaupt dann zu dieser Begegnung komme. Denn es nutzt mir nichts, also sage ich jetzt mal so, vielleicht nutzt es mir doch etwas, aber es bringt mich vielleicht nicht so viel weiter jetzt persönlich auf meinem Weg, wenn ich den ganzen Tag in der Kirche bin, aber Gott gar nicht wahrnehme, gar nicht ins Gespräch zu ihm komme. Natürlich, die Gegenwart Gottes wird trotzdem wirken und ich bin in der Gegenwart Gottes. Aber wenn ich mir dessen bewusst bin und auch dann ins Gespräch gehe oder in Beziehung gehe, wie immer das auch dann aussehen mag, und mit einer Offenheit vor Gott stehe, dann hat er mehr Möglichkeiten, in mir zu wirken. Und insofern kommt es dann auf mich an, ob ich denn auch wirklich Jesus dann dort wahrnehme, wo er ist. Und ich sage nochmal, ich gehe ganz fest davon aus und glaube daran, er ist überall. Ich kann ihm wirklich überall begegnen und da gibt es keine Grenzen.
Aber eben diese Haltung, die Ausschau hält, ist notwendig. Ja. Und dann spricht alles auch anders zu einem, denke ich. Auch ein Spaziergang draußen kann nochmal ganz anders zu einem sprechen, nicht?
Deswegen finde ich es auch gut, dass Johannes jetzt das auch nicht weiter ausführt, wo denn nun Jesus hier wohnt, wie das aussieht, wie dieser Nachmittag, den sie miteinander verbracht haben, oder der Abend, wie es abgelaufen ist. Du hast vorhin was davon gesagt, es ist einfach auch ein Platzhalter, das muss jeder selbst dann ausfüllen, wie seine Begegnung mit Jesus aussieht. Es gibt kein Schema, das man unbedingt einhalten muss. Es gibt Hilfen, zum Beispiel auch, wenn wir Gottesdienst feiern oder überhaupt Liturgie miteinander feiern oder auch bestimmte vorformulierte Gebete beten, dann sind es Hilfen, die uns auf den Weg mitgegeben werden. Aber wie ich es jetzt tatsächlich ausfülle, das ist jetzt etwas, was tatsächlich nur Jesus und mich angeht. Also das ist dann auch eine so intime Begegnung oder auch ein intimes Geschehen, dass ich auch ganz schwer in Worte fassen kann und manchmal auch gar nicht fassen will. Ich möchte gar nicht mit jedem darüber sprechen, wie ich jetzt nun tatsächlich meine Beziehung mit Jesus gestalte oder auch wie diese Erstbegegnung mit Jesus war, also dieses Erlebnis, was mich ihm ganz nahe gebracht hat, das möchte ich auch gar nicht so nach außen tragen, weil es etwas ist, was tatsächlich nur zwischen Jesus und mir passiert ist. Ich kann es vielleicht andeuten und ich kann diese Wirksamkeit, das hat ja etwas in mir bewirkt, das kann ich natürlich weitergeben. Und ich hoffe, dass es irgendwie ausstrahlt, aber das, also jemanden da zuschauen zu lassen, indem ich das jetzt ganz breit erzähle, das würde jetzt gar nicht passen.
Man wird es wahrscheinlich auch nie ganz treffen, denke ich.
Die Worte sind doch einfach zu wenig.
Ich denke, an der Stelle können wir noch etwas Musik hören und dann sprechen wir weiter über das Evangelium des kommenden Sonntags. Wenn Sie noch anrufen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, 089 517 008 008 ist die Nummer, die Sie direkt mit diesem Bibelgespräch verbindet. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir sprechen über Johannes 1, die Verse 35 bis 42, die Begegnung der Jünger des Johannes am Jordan mit Jesus. Und ich würde jetzt gerne zum Ende dieses Gespräches nochmal kurz auf das zu sprechen kommen, was am Ende dieses Evangeliumstextes steht, nämlich die Begegnung dann zwischen Andreas und mit seinem Bruder Simon Petrus, der damals noch nicht Petrus hieß, sondern einfach der Simon, Sohn des Johannes. Und wir haben da ja gesehen, dass die beiden Jünger, also Johannes und Andreas, kommen von dieser Begegnung, man geht davon aus, dass Johannes der andere war, kommen von dieser Begegnung tief berührt zurück. Und Andreas begegnet also Simon und muss ihm gleich erzählen, wir haben den Messias gefunden. Und führt ihn dann selber auch zu Jesus. Also es ist wohl so ein ganz starker Drang bei Andreas da, gleich das weiterzuerzählen. Er kann das gar nicht für sich behalten. Er spürt, das drängt über ihn hinaus und auf die anderen Menschen zu. Genau, und dann berührt mich da auch noch das, also bewegt mich das so, wie Jesus ihn anblickt und gleich in ihm das Tiefste sieht. Du sollst Kephas heißen. Also er schaut ihn an und sieht nicht den Menschen, der noch viel lernen muss nur so, und denjenigen, der ihnen vielleicht auch verraten wird, denjenigen, der erstmal wankelmütig ist, sondern er sieht gleich das Tiefste in ihm. Und das, finde ich, hat etwas sehr Tröstliches, dass wenn Gott uns anblickt, dass er nicht nur das in uns sieht, was wir vielleicht jetzt an Möglichkeiten so haben, sondern dass er vielleicht auch die tieferen Möglichkeiten von uns gleich mit anschaut und indem er sie anschaut, auch erst möglich macht, denke ich mir. Was sagt zu euch diese Szene der Begegnung Andreas, Simon und dann hinterher mit Jesus?
Also zunächst mal nur eine Bemerkung. Mich fasziniert auch, dass Andreas nicht auf den Marktplatz geht und jetzt plötzlich da anfängt zu predigen, sondern dass er seinen eigenen Bruder zuerst anspricht. Also jemand, der ihm wohl wichtig ist, jemand, den er gut kennt und dem er es unbedingt weiter sagen möchte. Also es ist eine persönliche Missionierung in dem Fall. Also nicht eine allgemeine Missionierung, sondern er möchte, dass sein Bruder jetzt auch diesen Jesus kennenlernt, von dem er ganz fasziniert ist. Also das ist das Erste. Aber was mich dann in dieser Szene mit Petrus fasziniert, ist, wie du auch schon sagtest, dass Jesus ihn anblickt. Also das war jetzt nicht ein Vorbeigehen, Vorbeischauen, Anschauen, sondern er blickt ihn an, er schaut ihm in die Augen und erkennt ihn. Also das ist für mich eine ganz wichtige Szene, dass Jesus genau weiß, wer vor ihm steht. Er kennt ihn und nennt ihn beim Namen, bei seinem Namen Simon. Also wenn wir auf Jesus zugehen, dann kennt er uns schon vorher, bevor wir bei ihm ankommen. Und das ist für mich also auch ganz persönlich sehr wichtig, dass ich ihm nicht fremd bin, dass ich nicht erst so mich ihm annähern muss und erst mal kennenlernen muss, sondern er weiß genau, wer ich bin. Und er kennt meinen Namen, er ruft mich beim Namen, aber er sieht auch mehr, wie du sagst. Also er kennt nicht nur mein Äußeres, sondern auch mein Inneres. Und das gehört beides zusammen. Also er kennt den Namen, den meine Eltern mir gegeben haben. Er kennt meine Geschichte. Und er kennt, ja, ich sage einfach meine Seele, er kennt mein Innerstes und er spricht es auch an. Also er schaut nicht nur auf das eine oder auf das andere, sondern er sieht mich ganz, so wie ich wirklich ganz bin. Und da kann ich nur sagen, er kennt mich so, wie ich mich selbst eigentlich gar nicht kenne, denn ich kenne mich nicht ganz. Wer kann von sich sagen, dass er sich ganz kennt? Man kann immer mehr in sich gehen und immer mehr von sich vielleicht entdecken, aber man wird eigentlich nie damit fertig, so wie ich Jesus auch nie ganz entdecken kann, ihn nie ganz begreifen und schauen kann, so geht es mir ja mit mir persönlich auch. Aber Jesus, er kennt mich wirklich in- und auswendig und wenn ich mich dann an ihn halte, dann halte ich mich ja auch an denjenigen, der mich so gut kennt. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, ihn immer wieder zu fragen, bei Entscheidungen, bei ob sie große oder kleine Entscheidungen sind, ihn immer wieder zu fragen, weil er doch als einziges weiß, was für mich gut und richtig ist und was für mich wichtig ist. Insofern ist es für mich so tröstlich, dass er mich kennt, noch lange bevor ich ihn kannte. Also es gibt keine Zeit bei ihm. Er kennt mich so, wie ich schon immer angelegt war und angelegt bin.
Mutter Theresia?
Also in diesen letzten Versen, da ist für mich ein Satz ganz wichtig, und zwar, er führte ihn zu Jesus. Und das ist die Aufgabe eines jeden Christen, ganz gleich auf welche Art und Weise, aber dieses füreinander verantwortlich sein. Wir können ja jetzt nicht einen Menschen zwingen oder ihm irgendetwas überstülpen, was wir glauben, was wir für gut halten. Aber wir können immer wieder Menschen zu Jesus führen. Und der weiß, was im Menschen ist. Und der kann weitaus besser für diese Menschen sorgen, als wir das tun können. Und ich denke da auch an dich zum Beispiel oder an die Mütter, wie sie doch ihre Kinder zu Jesus führen. Und natürlich gilt auch das gute Beispiel, aber das Allerbeste, was ein Mensch für den anderen tun kann, ist ihn zu Jesus führen. Und bei uns ist es natürlich in dieser Verborgenheit, dass wir durch unser Fürbittgebet, durch unsere Fürsprache, durch unser, überhaupt unser betendes Dasein, die Menschen zu Jesus führen können. Und oft ist es auch so, ich erlebe das immer wieder, wie Menschen nicht glauben können, wie sie voller Zweifel sind oder wie sie alles in Frage stellen, wie sie in einer großen Glaubensnot sich befinden. Und ich kann ihnen auch nicht das so jetzt rüberbringen, dass sie entzündet werden oder begeistert werden von Jesus. Aber mit meinem Gebet kann ich jeden Menschen vor Jesus bringen. Und das ist mir so wichtig geworden. Er führte ihn zu Jesus.
Ja, das ist ein schönes Bild im Gebet, die Menschen auch zu Jesus führen, bringen. Genau, und dann eben wissen, dass er derjenige ist, der sie dann persönlich anspricht. Also nicht wir machen das, sondern Jesus macht das dann selber, dass er denjenigen ansieht und dann seinen Namen für ihn hat. Mich denkt da auch immer wieder drüber nach, die Momente, wo Jesus Menschen begegnet, die er anschaut, die er ansieht. Wenn das Menschen sind, die ihm offen gegenübertreten, also vielleicht nicht diejenigen, die mit verschlossenem Herzen kommen, da kann er auch schon sehr hart werden in der Anrede. Aber die Menschen, die vor ihn treten, in einer Offenheit, in einer Suche, die da ist der Blick immer so ganz, ganz positiv, finde ich auch eben Simon Petrus. Jesus hat wahrscheinlich auch gesehen, dass er vielleicht ein Großmaul war und wankelmütig etwas und so. Aber das ist nicht das, was er anspricht, wo er seinen Namen gibt, sondern der Name ist eben Kephas, das, was er dann sein wird für die Kirche später. Und das sieht er in ihm und das benennt er. Und das finde ich sehr schön und sehr tröstlich, dass wir auch denken, okay, wir haben unsere Grenzen, wir haben vielleicht unsere Fehler, unsere Sünden, unsere Schwächen. Aber Jesus schaut auch auf dieses tiefe Gute, was Gott in uns angelegt hat und möchte das eben auch aus uns herausschauen, denke ich, so kommt es mir vor. Ja, ich denke, an der Stelle machen wir nochmal ganz kurz Musik, wirklich nur ganz kurz. Und dann können wir uns in der Zeit überlegen, was wir mitnehmen aus diesem Bibelgespräch für die kommende Woche. Was nehmen wir mit aus dieser Betrachtung des Evangeliums Johannes 1, 35 bis 42 mit in die kommende Woche? Schwester Franziska?
Ich gehe nochmal an den Anfang des Evangeliums zurück, wo es um den Johannes geht. Und ich denke an das Grünewald-Gemälde, wo Johannes am Kreuz steht und mit einem überdimensionalen großen Zeigefinger auf Jesus zeigt. Er scheint das Wort zu sagen, seht das Lamm Gottes. Und ich möchte gerne so jemand sein wie Johannes mit dem großen Zeigefinger. Mutter Teresa sagt es ja schon, in unserem verborgenen Dasein ist es ja hauptsächlich das Gebet, mit dem wir auf Jesus hinweisen und wie wir versuchen, die Menschen auch wirklich zu ihm zu führen. Aber auch in den Begegnungen, die ganz konkret sind, mit Mitschwestern oder Menschen an der Pforte, dass es wirklich bei allem, was wir so sagen, immer wieder darum geht, auf Jesus zu zeigen, auf ihn zu verweisen und nicht beim etwas Oberflächlichem stehen zu bleiben, sondern in allem sozusagen ein Johannes mit dem großen Zeigefinger zu sein, um vorzuleben, es geht letztendlich wirklich nur darum, bei Jesus zu sein.
Danke, Schwester Franziska. Mutter Theresia?
Ich möchte diesen Satz mitnehmen, diese Frage. Rabbi, Meister, wo wohnst du? Immer wieder danach Ausschau halten, wo er wohnt in meinem Alltag und ihn immer wieder finden, immer wieder von ihm hören, komm und sieh. Also für mich ist es wichtig, das so ganz persönlich zu nehmen und in meiner Beziehung zu Jesus immer dort zu sein, wo er wohnt. Und das heißt eigentlich nach innen schauen. Wenn ich daran glaube, dass er der König meiner Seele ist, dass er da seinen Platz hat, dass ich immer mehr nach innen schaue und in mir selber bin. Aber auch von daher dann die Menschen zu Jesus zu führen.
also durch dieses verborgene Apostolat, auch wirklich zum Apostel werden für andere Menschen. Und er führte ihn zu Jesus. Das möchte ich gerne mitnehmen.
Mhm. Danke, Mutter Theresia. Ja, für mich ist es gleich, diese Frage, wo wohnst du, einfach mit in den Alltag zu nehmen, immer wieder nach Jesus Ausschau zu halten. Und dann aber auch dieses Wissen darum, das fand ich wirklich auch sehr trostreich, dass wenn Gott uns anschaut, wenn er sich nach uns umsieht und uns anschaut, dann eben uns nicht kritisch anschaut und sich denkt, naja, so wie wir das untereinander vielleicht manchmal machen, passt oder passt vielleicht auch nicht ganz so, sondern dass er das Tiefste in uns sieht und dass er in diesem Tiefsten das Gute auch sieht und uns, ja, uns auch bei diesem Namen ruft. Das fand ich sehr schön, die Möglichkeiten in uns sieht, die wir vielleicht selber manchmal noch gar nicht entdecken. Das nehme ich auch mit als trostreichen Gedanken und damit bedanke ich mich auch bei Mutter Theresia und Schwester Franziska vom Kloster der ewigen Anbetung in Mainz. Herzlichen Dank, dass ihr wieder mitgemacht habt. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern. Alles Gute, Gottes Segen für den weiteren Nachmittag und Abend. Gerne auch weiter im Programm von Radio Horeb. Mein Name ist Gami Fröhlich und wir setzen ans Ende dieser Sendung noch ein Dankgebet.
Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um den Menschen zu suchen, um ihm bei dir eine Wohnung zu schenken. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder dahin führst, wo du wohnst. Wir bitten dich, dass du uns einlädst, bei dir zu bleiben. Wir möchten nicht nur ein paar Stunden bei dir bleiben, sondern Tag für Tag. Ständig, denn du willst deinerseits bei uns bleiben. Dann gib, dass wir dich niemals vergessen, sondern uns darum bemühen, dich in unserer Seele zu finden und an dich zu denken. Bei allem, was uns beschäftigt, bei allem, wonach wir vergeblich rennen und suchen, und doch nicht satt werden. Lass uns bei dir wohnen. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.